Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und bei uns geht es heute um die politische, schnelle Eingreiftruppe der österreichischen Theaterszene. Das Vorarlberger Aktionstheaterensemble wird 30 Jahre alt. Und wohl selten kam ein runder Geburtstag passender als jetzt in Zeiten des Ibiza-Gate. Wir reden darüber mit dem Gründer und Regisseur Martin Gruber gleich hier in Rang 1. In Österreich, da stehen seit Ibiza und Regierungskrise sicherlich andere Dinge auf der Tagesordnung als der runde Geburtstag einer Theatergruppe. Und doch erscheint es kaum wie ein Zufall, dass ausgerechnet das Aktionstheaterensemble in diesen Tagen sein 30-jähriges Bestehen feiert. Denn seit 3 Jahrzehnten arbeitet sich dieses Urgestein der österreichischen freien Szene an der Gegenwart ab. Zunächst mit ungewöhnlichen Klassikerinterpretationen, inzwischen aber längst mit eigenen Stückentwicklungen. Immer politisch und stets ganz nah an den Dingen, die nicht nur Österreich bewegen. 2016 gab es dafür den Nestroy-Preis, also den österreichischen Theater-Oscar, und nächste Woche nun erscheint die Jubiläumsproduktion. Ihr Titel: Wie geht es weiter, die gelähmte Zivilgesellschaft? Nicht nur darüber will ich jetzt sprechen mit dem Gründer des Aktionstheater-Ensembles, dem Regisseur Martin Gruber. Schönen guten Tag.
Freut mich, hallo.
Ja, Herr Gruber, fangen wir mal beim Hier und Heute an. Ihr Aktionstheaterensemble ist berühmt dafür, dass es in seinen Arbeiten sehr schnell und flexibel auf tagesaktuelle Ereignisse, auf politische und gesellschaftliche Tendenzen reagieren kann. Wie sehr hat es Sie da in den Fingern gejuckt, als Sie vor 2 Wochen das berüchtigte Ibiza-Video gesehen haben, in dem sich immerhin ein österreichischer Vizekanzler bei Zigaretten und Wodka-Shots um Kopf und Kragen geredet hat? Das muss doch eigentlich eine Steilvorlage für Sie gewesen sein.
Ja, ich muss sagen, wir waren ja schon eben mitten in den Proben und das war sozusagen nochmal der I-Punkt darauf. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, dass mich das Ganze jetzt, was den Inhalt betrifft, nicht sonderlich überrascht hat. Das Einzige, das mich vielleicht überrascht hat, ist, dass man so doof ist und sich dabei erwischen lässt. Also, das ist etwas anderes. Aber wer sich in Österreich mit Politik auseinandersetzt, der weiß ja, was da für eine geistige Haltung dahinter steckt. Für uns war es so, das war immer wieder eine ganz, ganz große Challenge, zu sagen, okay, wie bringen wir das jetzt noch rein, ohne es reinzubringen, unter Anführungszeichen. Wir bringen es natürlich rein, aber die Gefahr im Theater ist, dass man meines Erachtens nicht ins Kabarett abrutscht. Das heißt, es wäre natürlich die simple Variante gewesen, jetzt einen Ibiza-Song abzuspielen, der auch nicht so wahnsinnig prickelnd ist, wo sich dann das Publikum auch schrecklich freut darüber. Das weiß ich auch alles. Also für mich war der Punkt der, wie wirkt sich das aus? Wie wirkt sich das auf die Gestimmtheit des Ganzen aus? Und natürlich der eine oder andere Satz, der dann schon unbedingt sein muss. Aber wie gesagt, also dass es sozusagen die Ebene nicht verlässt. Es geht ja im Stück darum, sozusagen die Hintergründe zu zeigen, in welchem Humus gedeiht das Ganze.
Das Interessante an dem Video ist ja, dass es selber im Grunde schon so ein inszenatorisches Meisterstück ist. Ja, also es ist ja bis in die kleinsten Requisiten eigentlich stimmig. Also muss man sich da als politischer Theatermacher nicht eigentlich auch fragen, so bizarr wie diese Wirklichkeit an sich schon ist, die können wir uns doch eigentlich schon gar nicht mehr ausdenken, geschweige denn sie noch irgendwie verdoppeln oder potenzieren.
Das ist genau der Punkt. Das heißt, das ist ja ein wunderbares Trash-Video. Also Machismo zum Beispiel kann man fast nicht besser darstellen. Also wenn der, das ist natürlich eine Freude für einen Regisseur, wenn der da hinten mit der Knarre steht und der Mittelpunkt, wenn ich jetzt einen Film machen würde, der Mittelpunkt ist das Gemächt. Also sein Pimmel ist so zumindest gefühlt das Erste, das man sieht, und dann steht er da mit der Knarre da. Der andere raucht sich eine nach der anderen runter und dann kommt auch noch das österreichische Schorf. Boah, ist die Schorf. Dann ist es natürlich ein Fest. Was wir beim Aktionstheater machen, ist sozusagen bei den eigenen xenophoben Partikeln anzufangen, immer bei uns anzufangen, dass wir jetzt nicht doof mit dem Zeigefinger dastehen und sagen, ihr seid alle so doof und wir sind die Intelligenten. Das mag ich am Theater nicht. Aber natürlich steigern wir das hoch und es kommt auch im übertragenen Sinn vor, wo ich mir 100% ich sicher bin, dass man das auch sieht im Stück.
Das hatte ich fast schon.
Aber eben nicht 1-1, keine Wiederholungen.
Sie haben Ihre Arbeitsmethode gerade schon angesprochen, Herr Gruber. Sie entwickeln ja Ihre Stücke oftmals gemeinsam mit dem Ensemble. Das funktioniert oft über mehrere Interviews, in denen dann die Ensemblemitglieder ihre eigenen Geschichten auch mitteilen. Sie haben selbst mal in einem Interview gesagt, dass es Ihnen bei der Frage, mit wem Sie arbeiten wollen und mit wem nicht, auch um das jeweilige gesellschaftspolitische Bewusstsein der jeweils Beteiligten gehe. Warum ist dieses klassische Rollentheater, bei dem man auf der Bühne auch mal entgegen der eigenen Überzeugungen was behaupten kann, für Sie eigentlich unbrauchbar?
Ja, also ich würde mal sagen, wenn ich mit jetzt, sagen wir mal, 7 Leuten zusammenarbeite, dann habe ich immer Diversität. Das heißt, ich habe immer verschiedene Meinungen. Was ich damit sagen wollte, dass es natürlich eine gewisse Haltung ist, also wenn man jetzt rechtsextrem ist, will man nicht unbedingt zum Aktionstheater und das ist jetzt auch nicht schwer zu erraten. Aber der Punkt ist ein anderer, da gibt es verschiedene Gestimmtheiten und die sind mir wichtig. Das heißt, es geht nicht darum, dass man abklopft, sozusagen die politische Haltung abklopft und sagt, was denkst du, sonst darfst du nicht dabei sein. Da wäre ich der Faschist, das ist ja völlig absurd. Um was es mir geht, ist, das heißt nicht, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler authentisch im inhaltlichen Sinn genau ihre Meinungen vertreten, sondern wenn es etwa um Xenophobie geht, wenn es um Fremdenfeindlichkeit geht, dann geht es darum, wo sind meine eigenen Partikel oder wo habe ich da schon Schranken, die ich vielleicht gar nicht gerne zugebe, und die schrauben wir dann hoch. Das ist der Punkt. Das heißt, es ist nicht immer nur das Kognitive, das Greifbare, das mich interessiert. Kunst beginnt ja oft auch dort, wo sie kognitiv nicht mehr erklärbar ist.
Ich finde das einen ganz interessanten Punkt, dass Sie jetzt schon mehrmals gesagt haben, dass Sie bei Ihrer Arbeit immer von den eigenen Unzulänglichkeiten auch ausgehen, von der eigenen Xenophobie. Ja. Ja, das ist ja ein starker Kontrast eigentlich zu diesem gewissen, ja, ich würde mal sagen, doch relativ eitlen Weltversteher-Gestus, mit dem andere Akteure des politischen Theaters teilweise auftreten. Wenn ich dagegen höre, Herr Gruber, es geht um menschliche Unzulänglichkeit, dann ist das für mich eigentlich ein Menschenbild, das ich eher so aus den Religionen kenne. Ist das für Sie eine Inspiration oder bin ich da auf dem ganz falschen Dampfer?
Es ist für mich eher ein humanistischer Ansatz, dass ich sagen kann, ich bin ein bisschen daneben und das Publikum hat auch die Möglichkeit zu sagen, ich bin ein bisschen daneben. Und wenn wir beide ein bisschen daneben sind, dann haben wir einen wunderbaren Anfang, weil dann muss ich nicht gleich den Helden geben auf der Bühne und sagen, wie wahnsinnig elaboriert alles ist, was ich sage und wie unglaublich toll ich funktioniere, sondern dann lassen wir mal zuerst mal die Luft raus und sagen, fangen wir doch da an. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass das für die Gesellschaft wichtig ist. Das ist auch für die liberal-progressive Hälfte auch wichtig, dass da die Gefahr der Arroganz und die Gefahr, ich weiß es besser, ist sehr, sehr groß. Dass ich den Dialog mit meinem Gegenüber und wenn es mich noch so fassungslos macht, dass ich diesen Dialog nicht mehr eingehen kann. Und das ist für mich eine Frage des Menschenbilds. Ich möchte auch, dass man die Figuren, und wenn sie noch so scheiße sind oder noch so beschissene Dinge sagen, aber ich möchte, dass man die Figuren, die auf der Bühne stehen, versteht und ich möchte auch eine bestimmte Form der Identifikation möglich machen. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Starting Point. Die Kunst hat meines Erachtens die Möglichkeit, Fellini hat es wunderbar gesagt, der Realität unter den Rock zu schauen. Das ist die Aufgabe der Kunst. Was mag dahinter liegen? Was ist diese Angst? Wie fühlt sich diese Saturiertheit an, in der wir leben und deswegen wahrscheinlich nichts abgeben können? Also das sind Dinge, die mich interessieren, weil sonst, wie gesagt, würde ich ja in die Politik gehen.
Frage zum Schluss. Christoph Schlingensief hat mal gesagt, wenn Kunst die Welt verändern könnte, dann würde es ausreichen, dass die Politiker einfach Bilder malen und dann ist Ruhe. Hat er recht oder ist das allzu fatalistisch mit Blick auf den Wirkbereich der Kunst?
Ich finde es schön, was er gesagt hat, aber ich finde, er hat nicht recht. Also natürlich ist es eine wahnsinnige Hybris und eine unglaubliche Selbstüberschätzung eines Theatermenschen zu sagen, und ich verändere da jetzt die Welt. Also da muss man, glaube ich, schon ein bisschen doof sein. Das ist der eine Punkt. Und trotzdem widerspreche ich mir jetzt und sage, es ist immer eine Minderheit. Es geht nicht darum, jetzt die Masse mit Theater zu überzeugen, weil die Masse geht nicht ins Theater. Aber es gibt überall Menschen, die Multiplikatoren sind. Und es ist, glaube ich, eine ganz, ganz kleine Minderheit, die dazu fähig ist, Dinge zu verändern. Und erst wenn diese Minderheit unter Anführungszeichen aufsteht, dann verändert sich was. Es war historisch, geschichtlich immer eine Minderheit, die etwas verändert hat. Das muss man wissen. Und es stimmt nicht, dass wir darauf warten müssen, dass wir sagen, okay, und jetzt kippt das Ganze wieder über 50%, dass es nicht mehr so gruselig ist. So stimmt es nicht. Es geht immer um das Individuum, immer um den Einzelnen und gerade in der Kunst.
Das österreichische Aktionstheaterensemble wird 30 Jahre alt und ist mit seiner Bespiegelung der Gegenwart doch noch lange nicht fertig. Das Gespräch mit Martin Gruber, dem Gründer des Ensembles, haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und am kommenden Dienstag, da feiert die neue Aktionstheaterproduktion »Wie geht es weiter?« Uraufführung beim Festival Bregenzer Frühling. Die freie Theaterszene ist auf Vernetzung angewiesen und die geschieht noch immer am besten am Rande von Festivals. Eines davon ist das Performing Arts Festival in Berlin, das seit 2016 zu einem festen Anker im Theaterkalender geworden ist, nicht nur für das Fachpublikum. Seit Dienstag ist es wieder soweit und die rund 100 Programmpunkte bieten neben den zahlreichen Vorstellungen auch Theaterspaziergänge, internationale Austauschangebote und Performances im öffentlichen Raum. Ein großes Schaufenster auf die Berliner freie Szene also, und Gerd Brendel hat für uns hindurchgeschaut.
Wie stark bist du? Gibt es erfolgreiche Selbstverteidigung?
Von der Decke im Theaterdiscounter hängen Boxsäcke. Willkommen im Fight Club. Aber statt Brad Pitt laufen 7 Frauen in Trainingsanzügen im Kreis und stellen ihre Fragen. Kickboxen und Kampfsport sind nicht die einzigen Antworten, die das Performance-Kollektiv Frauen und Fiktion zu bieten hat. Eine Performerin nach der anderen tritt vor.
Ob er Hilfe braucht oder ob er von alleine gehen kann.
Als Wirtin aus dem Milieu mit aggressiven Gästen zum Beispiel.
Denn wenn die trinken und feiern, die haben vor nichts, die haben vor gar nichts Respekt. Und dann musst du von vornherein durchgreifen und dann auf so eine Art, dass sie genau verstehen, ey, bis hierher und nicht weiter.
Eine andere Frauenstimme vom Band erzählt ihre Geschichte zu Ende. Es folgen eine Türsteherin, eine Kampfsportlerin, eine Sozialarbeiterin im Männerknast. Und nie ist klar, wer was wirklich erlebt hat. Am Ende gehören die Geschichten allen. Jeder Mann ein potenzieller Täter, jede Frau ein potenzielles Mitglied im Fight Club, die sich nichts gefallen lässt. Theater als Ermöglichungsraum. Frauen und Fiktion gehört zu den 6 KünstlerInnen, deren Produktion das Performing Arts Festival in einem besonderen Introducing-Programm finanziert.
Es gibt eine sehr starke Auseinandersetzung mit Queer- und Genderfragen.
Festival-Kuratorin Sarah Israel.
Wie werden Körper verstanden in Gesellschaft? Also es ist ja nicht nur, bin ich Mann, bin ich Frau, sondern überhaupt, was ist der Körper? Wie wird er wahrgenommen? Wie wird er objektiviert?
Zu Beginn von Jan Rossmanns Performance sitzt er, sitzt sie, nackt vor einer Lampe. Kurzes Haar, Schnurrbart, Brüste. Ringsum dunkel.
Where to start?
Dann gehen alle Lampen an. Jan Rossmann, jetzt in T-Shirt und Jeans, verhaspelt und verheddert sich mit zahllosen im Raum verstreuten Requisiten. Im Kampf mit der Tücke der Objekte wird klar, hier ringt eine mit ihrer Identität und kämpft gegen die Verobjektivierung als Freak durch die Gesellschaft. Das Bild von der Freakshow gilt im Grunde auch für die anderen nicht vom Festival geförderten 100 Produktionen im Programm, im besten Sinne. Einzig allein der Nachweis einer gewissen Professionalität reichte zur Teilnahme. Das Spektrum reicht von Tanz, Performance bis Sprech- und Musiktheater. Der Erfindungsreichtum der Künstler, mit buchstäblich keinem Cent eine Aufführung zu stemmen, verdient Respekt und mitunter Bewunderung. Message 1. Die Akteurinnen sind mit ungezügelter Spielwut dabei, es lebe die Anarchie. Die behauptet Özgür Erkök in seiner Ein-Mann-Show Once Upon a Time in an Unknown Future. In einem Neuköllner Club beschwört er die ungezähmte Lust des wilden Mannes gegen eine Zukunft, in der die genmutierten Menschen den Tod und Verdauungsprozesse wegrationalisiert haben. Auf dem Performing Arts Festival ist wenig normal. Das gilt auch für die Finanzierung. Die bleibt unsicher. Es wäre schade um die Freaks und ihr erstaunliches Theater.
Bis morgen Abend noch läuft in Berlin an vielen Spielorten das Performing Arts Festival. Für uns berichtete Gerd Brendel. Und wenn Sie die Highlights aus seinem Festivalrundgang noch einmal nachlesen möchten, dann finden Sie seinen Beitrag auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
2016, da gewann die Autorin Maria Milisaveljevic mit ihrem Stück Beben den Autorenpreis beim Heidelberger Stückemarkt, weil sie darin den Mut zur Utopie als Widerspruch zum Fatalismus der Vernünftigen zeige, so die Jury. Und auch ihre geniale Stelle hat einen Hauch von Utopie.
Meine geniale Stelle war ein Abend in Toronto, an dem mein Theater Schauspieler einlud, um mein Stück Beben zu lesen. Und so ziemlich alle Schauspielerinnen einlud, die an dem Abend nicht arbeiteten. Was einen Raum mit 40 Leuten füllte, in allen Altersklassen, allen kulturellen Hintergründen. Ein wunderbarer, bunter Raum von jung bis alt, der mein Stück gelesen hat. Und das fand ich eine Ensemble-Zusammensetzung, die ich inspirierend fand und in Deutschland einfach oft vermisse.
Die Autorin Maria Milisaveljevic über ihre geniale Stelle, eine beglückende, generationenübergreifende Lesung ihres Stücks Beben. Und glücklich ist man zurzeit wahrscheinlich auch in der südkoreanischen Filmbranche, denn deren Vertreter räumen seit Jahren auf den ganz großen Festivals die Preise ab. Das ist aber kein Thema mehr für Rang 1, sondern für unser Filmmagazin Vollbild, das ich Ihnen jetzt dringend empfehle. Viel Spaß!